Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Namaste und ein frohes neues Jahr 2024. Dennis Jacobs hier am Mikrofon, endlich wieder hier dabei. Klaas war schon zweimal zu hören. Ich habe mich ein bisschen dünner gemacht und bin jetzt wieder dabei. Und ich bin wie folgt ins Podcast-Jahr gestartet. Heute nehmen wir um 20 Uhr auf. Um halb 20 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, okay, hast du alles am Start? Okay, nochmal durchgerechnet, jo. Und dann Pow! Ist mir eingefallen, Alter, ich habe das Mikro noch in der Praxis liegen lassen. Schön in der Joggingpeitsche meine Adiletten angezogen, Winterjacke, Mütze und Handschuhe, ab auf Swapfeeds und durch die Nacht in die Praxis. Das Mikro gegrabt, wieder nach Hause, fett durchgeschwitzt, schnell eine Flasche Kaltgetränk geöffnet und hier bin ich frisch aus der Praxis für meinen liebsten Mitpodcaster, lieber Klaas, Heidi Ho, wie bist du in den heutigen Tag gestartet?
Sehr durchwachsen, sehr durchschnittlich, alles etwas beschwerlich zurzeit. Dennoch hat das Jahr auf jeden Fall deutlich besser angefangen, als das letzte Jahr es angefangen hatte. Deswegen bin ich halbwegs happy.
Alright.
Ja, ich begrüße auf jeden Fall unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus den Niederlanden und auch aus Australien, wo wir zuletzt auch Feedback bekommen haben. Und ich bin happy, dass das solche Wellen schlägt hier mit uns.
Es ist interessant, dass die Australier auf jeden Fall auch dein Kauderwelsch aus Niedersachsen verstehen können. Aber komisch, läuft, ne? Läuft. Mhm. Ja, du warst fleißig und hast fleißig interviewt, mein Lieber.
Ja, ich habe dafür gesorgt, dass es hier weiterläuft, das Ding, und dass wir nicht irgendwie hängen bleiben.
Stark. Guido F. Mehrt und Peter Levin haben sich die Ehre gegeben. Peter war jetzt das jüngste Interview. Das ist ja immer wieder erfrischend und angenehm. Und ich musste noch mal so zwischendurch denken, Peter spricht auch so entspannt und ist so einfach tiefenentspannt in dem, was er tut, obwohl er auch selber sagt, viele Dinge wissen wir nicht genau. Und man kann auch nicht immer pauschal Aussagen treffen, die für die gesamte Menschheit, erwachsene Kinder oder Osteopathie treffen. Aber wir machen das so und damit klappt es eigentlich so ganz gut. Das finde ich, ist mal ein guter Vibe.
Mhm, ja. Auf jeden Fall immer sehr angenehme Gespräche mit ihm, sehr angenehmer Kontakt auch immer. Und ja, ich habe schon Ideen für das dritte Interview mit ihm, aber wir bleiben jetzt erstmal bei dem Thema. Und
das geht das dritte auch, Interview dann über Tupac Shakur, oder?
Das geht über dich hauptsächlich, über die Beobachtungen, die wir beide über dich gemacht haben. So. Immer das Notizheft dabei, wenn du irgendwelche komischen Sachen gesagt hast. Und so.
Ja. Ja, gerne.
Ja, ja, genau. Ja, das Thema Kindesentwicklung ist ja auch nicht so verkehrt. Da wird ja auch immer viel drüber gesprochen, geredet. Und da gibt es Bücher zu dem Themen, wie man Kinder artgerecht erzieht oder nicht artgerecht und dieses und jenes und so. Und ich fand es wirklich nochmal gut, dass es halt eben diese Entwicklungsschritte in der Kindheit gibt, die es vermutlich seit nun ja Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden gibt. Motorische, psychomotorische Entwicklung. Und dass es schon auch echt okay ist, wenn man das so als einen gewissen Maßstab nimmt und dass man so diese, dass man das als Kreativität auslegt, wenn es so Abweichungen gibt und so, ist vielleicht ganz nett, weil wir da niemanden diskriminieren müssen, aber ob das halt eben zum Besten von allen ist, sei auch mal so ein bisschen dahingestellt. Deswegen fand ich das sehr erfrischend. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich da auch bei ein paar Mal, als er so ein paar Sachen erwähnt hat, was er vielleicht kritisch sieht, dass ich mich natürlich auch ertappt gefühlt habe. Ich auf jeden Fall einige Fehler auch selber natürlich gemacht habe.
Okay.
Aber ja, immer wieder erfrischend und sorgt immer für sehr viel Feedback, was wir auch bekommen haben zu dem Podcast. Schön fand ich auch, jemand hatte uns geschrieben, nun ja, ich höre euch, aber ich denke mir immer meinen Teil dabei, aber dieses Interview, das war mal wirklich gut. Ich glaube, so hat sie das sehr gut charakterisiert, wie ich auch unseren Podcast sehe. Muss man sich seinen Teil zu beidenken.
Ist so. Wir sind absolute Tryhards und ja, versuchen immer mal wieder den einen oder anderen einzusammeln, aber wir sind auf jeden Fall streitbar und das mag ich auch, weil Streitbarkeit erzeugt auch Lebendigkeit und Diskussion und dafür steht Peter natürlich auch und ja, ich fände es nochmal interessant, ich bin ja nicht so sehr drin in der Kindertherapie Thematik und es hat mich nochmal bekräftigt, warum ich das auch nicht tue, weil ich vergleiche das jetzt mal, weil es mir gerade in den Kopf kommt, so ein bisschen mit der Ökotrophologie, wo es auch immer wieder neue Erkenntnisse gibt und Tendenzen und Hypes und mach es auf jeden Fall so und auf keinen Fall so und du bist jetzt eine schlechte Mutter oder du hast ja gar keinen Plan von Ernährung oder wie auch immer. Es ist immer ein Tanz auf der Rasierklinge und wenn es einigermaßen funktioniert, dann ist es okay, aber wenn irgendwas abweicht von der Norm, dann wird auf jeden Fall meistens immer ein Schuldiger gesucht, obwohl es wahrscheinlich auch in einigen Teilen einfach mal eine Abweichung in der Natur ist, was ja uns alle auch individuell macht. Finde ich auf jeden Fall immer ein heißes Eisen und demnach nochmal gesagt, gut beschrieben, dass man einfach gucken muss, dass man sowohl als Therapeut als auch als Eltern und als auch als Kind einfach den Kopf über Wasser halten muss und zusehen muss, dass man irgendwie durch diese Entwicklungsscheiße durchkommt und am besten sich auch ein bisschen ausprobiert, ohne da jetzt irgendwelche wahnwitzigen Manöver an den Start zu bringen. Und dann sind diese kleinen Kinder auch, glaube ich, so robust, dass ein Großteil auch ganz gut so klappen kann.
Sehe ich ähnlich, ja. Ich hatte mir zu dem Thema auch nochmal ein Buch besorgt. In der letzten Folge, also in dem Interview mit Peter Levin, hatten wir ja auch alle möglichen angesprochenen Bücher unter der Folge verlinkt, dass man da draufklicken kann und sehen kann, welche das sind. Ein anderes Buch, was ich auch nochmal gelesen hatte, ist Experience Human Development. Das kommt eigentlich aus der Psychologie, aus der Forschung da. Da geht es nämlich nicht nur um die Entwicklung vom Baby zum, sag ich mal, Kleinkind oder zum Kind oder zum Jugendlichen, sondern um die Entwicklung des gesamten Menschen. Also auch in dem Alter, wo wir uns gerade befinden, Dennis. Knapp vor der Midlife-Crisis, kurz vor
mir. Ich schon mittendrin, Diggi.
Hinten überklappen und Kopf heißer gehen. Mhm. Aber auch so das ältere Jahrzehnt. Also das ist auch noch ein ganz schönes Buch, was wir auch nochmal verlinken werden. Experience Human Development von Diane Papalia. Right. Genau, fällt mir gerade dazu ein. Und zweites Interview, was jetzt schon etwas länger her ist, was aber so die Zeit zwischen unseren Klaas- und Dennis-Folgen überbrückt hat, war mit Guido Mehrt, was ja auch immer mal wieder gewünscht wurde. Fand ich schön und wurde mir auch nochmal gesagt, weil es ganz, ganz schön war, weil es so etwas nüchtern war oder auch so ein bisschen auf dem Boden holend war, dass ganz viele, die in der Ausbildung sind, am Struggeln sind, nicht genau wissen, ja, funktioniert das wirklich so, wie der Typ mir das da vorne erzählt? Und bin ich jetzt ein schlechter Osteopath, wenn ich den kranialen Rhythmus nicht fühlen kann? Oder was auch immer, oder spinnt der oder was für Drogen hat der Typ da vorne genommen so? Oder müssen wir jetzt, ist es okay, wenn ich nicht voll der Esoteriker bin? Und das fand ich, hat er so einfach ganz gut rübergebracht. Ne? Hat sich nicht despektierlich geäußert, einfach nur gesagt, ja, es ist auf jeden Fall vollkommen okay, wenn du so deine Schiene findest, wenn du aus der Naturheilkunde kommst oder aus der Physiotherapie und da erstmal so deinen Zugang zur Osteopathie suchst und findest und dich von dort aus versuchst, dann so, ja, wie eine Pflanze emporwächst und dann erblühst und die Osteopathie in der Ganzheitlichkeit verstehst. So, lege ich ihm jetzt mal die Worte in den Mund. Und das hatte ich auch mitbekommen, dass ein paar Leute da ganz happy mit waren, die sich halt immer so, ja, verloren fühlen in dieser Osteopathie, mit dem man Jahre verbringt und gar nicht genau weiß, was man da eigentlich gemacht hat die letzten Jahre.
Ja, man merkt bei beiden, dass sie erfahrene Dozenten sind und eigentlich genau die Ängste von Nachwuchskräften kennen und dem auch mit Empathie und Gelassenheit und Erfahrung einfach entgegentreten. Die Menschen, die schon ewig dabei sind, driften dann häufig schon in irgendwelche Spezialabbiegungen ab und fühlen und spüren Dinge, die die Rookies einfach noch nicht spüren können. Und ja. Dann hat das Ganze ja häufig auch schnell so einen Touch, dass die Abgehängten das Gefühl haben, boah, das geht ja jetzt hier krass in die Esoterik und ich muss ja jetzt hier an Weihnachtsmann und den Belzebub glauben, damit ich jetzt hier in dem dritten Ventrikel die Midline und die Ausprägung fühlen kann. Und ja, was wir beiden kleinen Hansel immer versuchen zu propagieren und die bereits viel erfahrenen und versierteren Dozenten, fang klein an, lass es wachsen, Ikigai, sähe eine Saat und hege und pflege die Pflanze und dann wird's vielleicht irgendwann in Jahren mal ein kräftiger Baum und dann kannst du auch dich Richtung Sonne und Universum strecken und ja. mal in irgendwelchen biodynamischen Sphären unterwegs sein. So, ne?
Ja.
Ja. Ja, sehr genau. Cool.
Platz für alle.
Du bist ja quasi so ein Herkules in diesem Game. Du bist ja so ein Halbgott.
Bien sûr.
Ja, weil du ja auch schon die eine oder andere Fortbildung gegeben hast und jetzt jüngst auch eine ganz eigene Fortbildung im Thema Faszien und FDM zu Besten gegeben hast. Bist du zufrieden mit dem Wochenende? Ist das alles so gelaufen, wie du das vorgestellt hast? Gab es organisatorische Probleme oder was war da so los? Kann man sich das in Zukunft vorstellen, einfach mal eine Fortbildung zu geben, wenn einem danach ist?
Es lief rund auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Inhouse-Schulung, die ich bei mir in der Praxis gemacht habe. 14 beziehungsweise letztendlich 13 Leute waren wir nur. Mehr wäre auch vom Platz her ein bisschen uncool gewesen. Und so Inhouse-Schulungen sind immer schön, weil das so eine private Atmosphäre ist. Die Leute kennen sich schon oder sie kommen sehr gut ins Gespräch. Und vor allen Dingen war es auch schön, weil alles Osteopathinnen und Osteopathen waren, einige auch schon recht erfahren. Und es war unheimlich viel gutes Handwerk dabei, unheimlich viel Skills und dass echt viel praktisch gearbeitet werden konnte. Und auch die Theorie, die ich versucht habe, so, sag ich mal, kurz und knackig und prägnant wie möglich rüberzubringen, dass das auch saß, sag ich mal, oder dass das halt auch gut ankam. Ja, dann waren das 3 Tage, die ich mir da um die Ohren geschlagen habe. Von Freitag bis Sonntag, Nachmittag, früher Nachmittag. Und hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Es waren einige Mitarbeiter aus meiner Praxis auch mit dabei, die ich da mit, sag ich mal, ausgebildet habe oder so. Und aus deiner Praxis waren auch 2 mit dabei, habe ich gesehen. Frage, hast du das bezahlt oder mussten die da selber blechen?
Das war nie ein Thema. Das haben die selbst organisiert, ja. Haben
die selbst organisiert? Okay. Ja. Jetzt hättest du mir das Geld endlich auch mal so einfach geben können. Hast du noch ein paar Schulden bei mir?
Auf keinen, Diggi. Das wird jetzt komplett andersrum. Okay, das ist wieder interessant. Ja. Ein
paar
das
Sponsorengelder.
War, das machen wir jetzt mal, machen wir off Mic. Ja.
Okay. Nee, schöne Sache.
Es ging jetzt bei dir ums Thema Fasziendistorsionsmodell, also das klassische Typaldus-Modell. Oder hast du noch andere fasziale Dinge mit eingebracht? Oder hast du die Faszien dir noch mal etwas anders vorher vorbereitet, so, oder ich meine, FDM geht ja jetzt erstmal in der praktischen Ausbildung gar nicht so tief in das Fasziengewebe rein, sondern ist ja fast 100% Praxis.
Genau, das habe ich bei mir auch so untergebracht. Das ist natürlich etwas abgewandelt und etwas neuer und moderner, würde ich jetzt sagen. Eine Kritik, die ich ja an der normalen Ausführung oder dieser seit 20 Jahren unveränderten Ausführung habe, ist ja, dass das nicht so richtig offen ist für Veränderungen und Verbesserungen, die Typaldus ja selber unheimlich stark gemacht hat oder wo er ja sehr gut drin war. Deswegen weicht das halt so ein bisschen von dem klassischen Curriculum ab. Und ja, so ein paar Sachen kommen noch mit rein. Aber im Großen und Ganzen ist das halt wirklich sehr kompakt und sehr auf die Praxis orientiert und auch möglichst simpel gehalten. Also dass da jetzt auch nicht zu viel kompliziertes, naja, sage ich mal, zu komplizierte Theorie damit reingebracht wird, die unnötig gewesen wäre. Mhm. Ja, so sehe.
Also diese klassische FDM-Ausbildung, da habe ich ja auch 2 von 3 jetzt absolviert und ich überlege immer noch, ob ich den dritten Kurs einfach der Komplettheit nach auch noch mache. Du hast das Ganze ja jetzt quasi auf ein Wochenende zusammengeschrumpft, auf einen Kurs. Glaubst du, dass du den Themen trotzdem allen so komplett Herr geworden bist oder fehlt es jetzt einfach noch an Trainingszeit für, ich sag mal, jetzt irgendwie eine tektonische Fixation oder spezielle anatomische Gegebenheiten oder sowas? Was würdest du einfach aus deiner Erfahrung sagen?
Also, da die meisten im Kurs bereits Kenntnis von der Thematik hatten, denke ich, dass es auf lange Sicht auch recht gut wird. Weil die, wie gesagt, schon ungefähr wussten, was auf sie zukommt und auch das Handling schon gut hatten. Auch das Thema Thrust-Techniken für HWS, CTÜ und auch LWS waren auch nochmal Teil des Kurses und das hatten alle schon mal irgendwie mehrfach gemacht. Manche waren da besser drin als ich, würde ich jetzt fast sagen so. Andere waren
was nicht schwer ist, aber ja.
Okay. Ja, ist ja auch okay. Immer schön transparent. und andere waren dann noch ein bisschen unerfahrener in dem Handling, aber so, dass man da sehr gut mitarbeiten konnte. Sonst ist nämlich das Problem, ich kenne das von mir selber und auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, wenn man einen so einen Kurs gemacht hat, dann fängt man da voll enthusiastisch an und dann merkt man so nach so ein paar Wochen, ah, okay, wie war das nochmal? Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man dann nochmal wieder abgeholt wird und nochmal so ein Training macht oder vielleicht nochmal einen Kurs macht oder sowas. Das ist schon richtig, dass das so alles in einmal durch und dann nie wieder irgendwas. Ja, da glaube ich, da geht dann natürlich ein bisschen was verloren, so über den Zeitraum. Dennoch, so mit der Gruppe, die wir da jetzt waren und wie ich so Feedback bekommen habe auch und jetzt auch noch so 2 Wochen später, glaube ich, dass da ein guter Prozentsatz gut hängen geblieben ist und gut in der Praxis angewandt werden kann.
Das wurde mir schon bestätigt von einer Migräne-Kopfschmerz-Patientin, die mit Kopfschmerzen in die Praxis kam und durch einen hernierten Triggerpunkt relativ lateral oben auf dem Schulterblatt behandelt worden ist. Und als der gelöst wurde, löste sich auch die Spannung der Faszie nach oben und sie war ganz selig, weil sie kopfschmerzfrei war und die Therapeutin war ganz selig, dass sie so schnell und easy helfen konnte. Das war jetzt auch ein Tickel neu mit dieser Technik auf jeden Fall.
Genau, easy. Und
bei deinen Thrust-Techniken, ich meine, beim FDM gibt es ja die Entfalt- und Einfalt-Techniken, die ja auch Impulstechniken sind, aber jetzt ja eigentlich keine klassischen artikulären Facettengelenksmobilisation. War die Idee eher Ein- und Entfaltung zu lösen oder war es dann durchaus auch artikuläres Thrust-Üben bei dir?
Sowohl als auch, also diese Sache mit den Impulstechniken in Kompression oder in Traktion, das war auf jeden Fall bei dem Thema Faltung ein großes Ding. Das haben wir vor allem an den Extremitäten gemacht, weil da das Lernen an den Extremitäten sehr gut dafür geeignet ist. Und diese neutralen Thrust-Techniken für die Wirbelsäule, das würde man im FDM halt zum gewissen Teil als tektonische Fixation bezeichnen. Also so dieses Empfinden, dass man da eine Blockade hat, dass es da mal knacken könnte, aber nicht unbedingt wehtut. Oder auch der Gedanke, dass man so diese sogenannten Kontinuumsdistorsionen, so punktuelle Schmerzen, dass man denen nämlich auch mit Thrust-Techniken habhaft werden kann. Und deswegen hat man das unter anderem für die HWS nochmal gemacht. Und das kriege ich auch mal wieder gefeedbackt, dass sehr viele Absolventinnen und Absolventen, wenn die da erstmal raus sind aus der Osteopathie, sich da immer noch sehr unsicher drin fühlen. Kann ich gut verstehen, ging mir nämlich ganz genauso und ich musste mir das selber so Stück für Stück beibringen und da immer hart am Ball bleiben, dass ich da ein gutes und sicheres Gefühl mit habe und das halt auch mit einer hohen Erfolgsrate dann endlich umsetzen kann. Deswegen versuche ich, wenn die Leute dafür offen sind, das halt gerne nochmal unterzubringen, so in diversen Kursen.
Und jetzt haben wir ja auch schon ein paar Anfragen von Menschen, die nicht in Hamburg und Stade leben, bekommen, die gerne mal sich eine Fortbildung oder ein Seminar unterziehen würden. Planst du denn in Zukunft weitere Seminare und könnten die auch irgendwo jenseits von Hamburg passieren?
Ja, also auf jeden Fall bin ich definitiv offen für. Ich bin ja auch schon immer mal wieder unterwegs gewesen, also in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz auch sehr gerne. Momentan ist das so mit den Zeiten ein bisschen schwierig, da noch was zu finden. Im Juni vermutlich plane ich nochmal was, nochmal dasselbe zu wiederholen bei mir in der Praxis. Und ansonsten bin ich auch gerne offen für Inhouse-Schulungen, die woanders durchzuführen. Könnte man mich einfach gerne fragen. Also
wie kann man dich erreichen, Klaas? Also tatsächlich muss ich jetzt mal hier aus der Hörerbrille oder Hörerinnenbrille sprechen. Die Leute wollen das jetzt ist, wissen, wie kann ich dich erreichen?
Unsere Podcast-E-Mail-Adresse ist ja klaas@gmail.com. Und wenn man meinen Namen bei Google eingibt, kommt man auf meine Praxisseite osteopathiepraxis-stade.de. Und da kann man mich erreichen.
Alright.
Ja.
Wunderbar.
So, und du wolltest ein paar Magen-Darm-Stories von wegen Lammkorma und Nahen und Lassi erzählen?
Magen-Darm-Trakt 17 Tage lang wahnsinnig stabil geblieben.
Gut. Jetzt, wo du im Kölner Karneval warst, kam alles raus.
Ich war in Indien mit der deutschen Damen-Hockey-Nationalmannschaft auf der Qualifikation zu den Olympischen Sommerspielen dieses Jahr in Paris. Ein Turnier mit 8 Nationen. Die besten 3 haben sich für Paris qualifiziert und ja, ich reflektiere einfach mal so ein bisschen aus 3 verschiedenen Perspektiven, auch aus sympathischer Perspektive natürlich.
Dennis, das heißt, du bist mit dabei. Also ihr seid mit dabei, ihr habt es geschafft, nicht wahr? Habe ich das überhört oder hast du das unter den Tisch fallen lassen?
Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber ja, um das Ding schon mal zu droppen, wir haben es geschafft. Wir haben das Turnier sogar gewonnen. Von daher war es nicht nur auf der Ebene ein wahnsinnig positives und tolles Ereignis. Aber erstmal vielleicht so ein bisschen zur Reise nach Indien. Ich weiß nicht, warst du schon mal in deinem Leben in Indien?
Nee, war ich nicht, nee.
Ja.
Finde ich, würde mich faszinieren. Andererseits raten mir auch Leute, don't go there. Es ist halt alles voll gemüllt. Und je mehr Touristen da halt hinkommen, desto voll gemüllter wird es da auch noch. Und würde mich interessieren, aber nun ja, dann würde ich lieber irgendwie um die Ecke Sri Lanka oder keine Ahnung was fahren.
Ja, also wir sind von Frankfurt nach Delhi geflogen, von Delhi an einen Ort namens Ranchi. Und dieser Trip bis dahin hat uns insgesamt 28 Stunden mit Aufenthalten, Wartezeiten, bla 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 gedauert. Und da war ich schon richtig durch. Wir kommen da an diesem Flughafen in Indien an und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Die haben da was aufgezogen, als ob ich jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, ein Prinz aus Deutschland gewesen wäre. Ich wurde mit Reis beworfen, ich wurde betanzt, ich wurde musikalisch bespielt, mir wurden Blumenkränze um den Hals geschmissen, mir wurden Schals um den Hals gewickelt, ich habe in einer Hand eine Tasche mit Mitbringseln, in einer anderen Hand einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt bekommen, ich habe einen roten Punkt zwischen die Augenbrauen gedrückt bekommen und ich habe Hände geschüttelt von Menschen, deren Funktionen und Namen ich überhaupt nicht gehört habe, weil alles so laut war. Es war wirklich irre. Ich war schon fix und fertig. Und wir sind da wirklich empfangen worden. Wahnsinn. Das war echt cool. Und dann direkt in den Mannschaftsbus und mit Blaulicht zu unserem Hotel. Das war auch eine sehr spezielle Experience, da so durch den indischen Verkehr geleitet zu werden, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mir wahnsinnig gegen Strich gegangen ist. Die Inder fahren wie, weiß ich nicht, will ich gar nicht jetzt hier öffentlich im Podcast sagen. Also es wird nur gehupt, keiner achtet auf die Hupe von jemand anderen. Es wird permanent voll auf die Bremse getreten. Wir sind mehrmals mit dem Gesicht gegen unseren Vordersitz geknallt irgendwie, aber dann ging es auch wieder weiter und alle waren happy und glücklich. Und wie du es schon eingangs gesagt hast, also Indien ist ein wahnsinnig spannendes Land, gerade für uns Mitteleuropäer, weil es einfach eine ganz andere Kultur ist, ganz andere Sitten und Gebräuche, aber ich war froh, dass ich jetzt in diesem blasenartigen Kontext das Land bereist habe, denn privat als Urlauber wäre ich wahrscheinlich echt untergegangen, einfach unter der Masse Mensch und Lautstärke und Kuddelmuddel und dergleichen, das war schon wirklich irre. Und wir haben auf verschiedenen Ebenen einfach uns so ein bisschen auch schon darauf vorbereitet. Wir sind vorher gebrieft worden, was uns da erwartet. Wir haben schon eine Woche vorher mit so einem Magen-Darm-Präparat angefangen, unsere Rohre auszuhöhlen. Ich weiß nicht, ob du damals die Simpsons geguckt hast, wo Homer Simpsons den Chili-Contest gewinnt, indem er vorher Wachs trinkt. So ungefähr war das bei uns auch. Und wir hatten halt strikte Order, genau aufzupassen, was wir in unsere Schleimhäute lassen. Und sind glücklicherweise in einem Hotel untergekommen, was hervorragende hygienische Verhältnisse hatte, sodass keiner von uns mit irgendwelchen Magen-Darm-Themen ausgefallen ist. Das Einzige, was ich mir eingefangen habe und auch mit nach Deutschland genommen habe, war Motherfucking Coroni, was ich wahrscheinlich am Delhi-Flughafen mir angeschleppt habe. Und auf einmal lief mir die Nase und dann, als ich zu Hause war, habe ich und 7 andere aus dem Team mal einen Test gemacht und das war dann positiv. Aber ging dann relativ zügig auch wieder rum. Ich bin jetzt auch schon lange wieder auf dem Dampfer. Wahrscheinlich hatte ich es die ganze Zeit da parallel und habe es nicht gemerkt. Also das lief dann so parallel weiter. Und
ich dachte, du droppst jetzt, dass du meinen indischen Whisky eingepackt hast, den Amrut.
Ich habe einen Whisky für dich eingepackt. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Ich hab, werde ich dir nochmal irgendwann feierlich übergeben. Das werden wir dann auf Insta droppen. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Sportlich war es ein absoluter Erfolg, weil wir das Turnier halt gewonnen haben. Wir haben das Halbfinale, das war ja das Entscheidende, um mindestens den zweiten Platz zu sichern. Das haben wir dann schon im Penaltyschießen gegen Indien gewonnen. Und das war eine Wahnsinns-Experience, weil dieses ganze Stadion war voll von Menschen. Es war eine Lautstärke, wie sie die Trommelfälle fast aus den Ohren geschmettert. Es war da eine Liveband, bei jedem Tor ist ein Feuerwerk und Kracher hinter uns losgegangen, sodass ich wirklich auf den Boden gefallen bin. Das war ein einziger Adrenalinrausch, muss ich sagen.
Hast du eine posttraumatische Belastungsstörung
jetzt? Das wird vielleicht noch kommen, aber da das Ganze jetzt positiv besetzt ist, bin ich, glaube ich, kriege ich eher eine Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Ja, okay. Sonst gibt es ja die psychosomatische Osteopathie, Gott sei Dank.
Ja.
Da kneten wir dein Trauma wieder aus dir raus.
Ja. Dafür musst du aber die indische Mucke anmachen, damit ich mich erstmal in diesen Vibe reingrooven kann. Ja, und dann wollte ich noch einmal zum Besten geben, wir sind ja hier ein Osteopathie-Podcast und ich habe jetzt mit wirklich durchtrainierten Olympioniken Sportlern zusammengearbeitet. Das war auch nochmal auf verschiedenen Ebenen sehr interessant für mich, gerade weil wir einen sehr großen Betreuerstab hatten mit sehr viel Technik und sehr viel GPS-Scan. Die Spielerinnen wurden alle getrackt, Herzratenvariabilität, die Sprints, die Atemfrequenz, die Beats per Minute und so weiter und so fort. Und demnach wurden dann individuell auch Regenerationsprogramme und Trainingssteuerung angepasst. Das sind natürlich Dinge, die du sowohl individuell, aber als auch für die Gruppe ganz gut nutzen konntest. Es war eigentlich jeden Abend oder jeden Morgen per Fragebogen wurden so ein paar individuelle Daten abgefragt, so wie hast du geschlafen, wie ist deine Stimmung, wie fühlst du dich muskulär und so weiter und so fort. Und dann konnte man immer eigentlich per Graphen ganz guten Überblick darüber behalten, wie so die gesamte Teamkonstellation war. Es war ganz interessant. Der Jetlag hat am Anfang schon ein bisschen reingekickt. Also es waren 4,5 Stunden Differenz und demnach war die Schlafqualität in den ersten paar Nächten total schlecht und ist dann bei allen quasi rapide nach oben gegangen. Und ja, je nach natürlich dann auch sportlichem Ausgang der Spiele war die Stimmung dann mal besser und mal schlechter. Wir haben eigentlich alles gewonnen, bis auf ein Spiel gegen Japan, was wir unentschieden gespielt haben, wo wir aber 1001 Chance vergeben haben. Da hätten wir, da war die Stimmung hinterher so ein bisschen geknickt. Aber das war vielleicht der Weckruf zum richtigen Zeitpunkt, weil danach lief es eigentlich ziemlich geschmiert. Und ich war Teil von einem Dreier-Medical-Staff, kann man so sagen. Boris Mandrücker war als Mannschaftsarzt da, der arbeitet in der BG-Klinik in Monschau in Bayern und operiert vornehmlich oder am liebsten Kniegelenke. Jetzt wurde da natürlich nicht operiert, aber er hat seine Expertise als Mannschaftsarzt reingebracht, war der Herr über Medikamente, Spritzen, Nähte, Desinfektion von Wunden, Wundversorgung und dergleichen. Und mit mir in der gleichen Rolle war Evi Striegel aus Bayern. Liebe Grüße gehen raus, die hört unseren Podcast auch und ist unter anderem Schülerin von Guido Mehrt gewesen. Das war auch nochmal ein witziger Link und hat mir nochmal so ein paar Geschichten aus der bayerischen Ausbildung erzählt. Insider Deep Talk. Und Evi ist auch Physio und Osteopathin und somit konnten wir aus beiden Berufswelten eigentlich das Beste zusammenbringen und haben dann immer das behandelt, was auf uns oder an uns rangetragen worden ist, beziehungsweise haben dann auf die Spiele vorbereitet. Es ging dann in der zweiten Woche ziemlich Schlag auf Schlag. Wir hatten 5 Spiele innerhalb von 7 Tagen. Das heißt, der Hauptfokus lag da natürlich auf Regeneration. Und da ging es dann klassischerweise darum, so die Drüsenfunktion zu optimieren, die Zwerchfälle zu lösen, die Atmung zu optimieren. Was haben wir da noch gemacht? Wir haben natürlich die gesamten Gelenke und den Bewegungsapparat mobilisiert, damit alles gut fließen und sich bewegen kann. Viel auch über Lymphdrainage gearbeitet. Die hatten so 2 Lymphomaten. Das sind diese vakuumbepumpten Warthosen sozusagen, da habe ich mich auch mal reingelegt und war erstaunt, wie viel Power die Dinger hatten. Das war echt angenehm, muss ich sagen. Ganz gut. Es wird die menschliche Hand nie ersetzen, aber um einfach parallel den Knochenjob-Podcast zu hören und ein bisschen abzuhängen, ist das Ding ganz geil.
Ja, ja, nicht schlecht.
Ja. Und ja, es war am Anfang gerade auch noch viel Aufregung am Start, weil ja viel auf der Kippe stand und da merkten wir, dass wir dann auch über sanfte Techniken, kraniale Techniken, BLT-Sachen durchaus einen Zugriff hatten und die Mädels da so hinbekommen haben abends, dass sie dann gut pennen konnten. Das ist natürlich der bestmögliche Regenerationsfaktor. Und dann kamen noch so ein paar sportartspezifische Themen. Hockey ist ja eine relativ asymmetrische Sportart. Du hast eigentlich immer so einen Stemmschritt nach vorne. Das rechte Bein ist immer das Bein, was vorne ist. Das linke Bein ist meistens immer nach hinten ausgestreckt. Und das Ganze begründet sich darin, dass der Schläger immer nur von einer Seite zu bespielen ist. Also du hast eine flache Seite, mit der du den Ball schlagen darfst. Und demnach musst du deine Körperposition eigentlich immer repetitiv wiederholen. Und demnach hast du auch viele Verschleißerscheinungen, die sich eigentlich immer wieder wie ein roter Faden durch die Mannschaften ziehen. Und wir hatten dieses Jahr bei dieser Einheit sehr viel mit dem Rectus Femoris zu tun. Da gab es viel Spannung, viel diffusen vorderen Hüftschmerz auf der rechten Seite gerade. Ein Mädel ist uns auch leider verletzt ausgefallen. Die hatte einen Muskelbündelriss rund um die Rectussehne. Der Doc hat das dann nochmal erst mit dem Ultraschall, den wir dabei hatten, und dann hinterher waren wir im indischen MRT, was auch wirklich ein spektakuläres Erlebnis war. Okay. Erstmal mit Blaulicht abgeholt worden und dann ins Krankenhaus gefahren worden, obwohl Blaulicht überhaupt gar nicht notwendig war. Aber um allein überhaupt durch diesen Verkehr zu kommen, haben die sich darüber Gehör verschafft. Naja, und dann kam long story short raus, dass es ein Muskelbündelriss war, und zwar ein sogenanntes muskuläres Degloving. Das heißt, Der Rektus ist ganz besonders geformt. Der hat ja so eine mittlere Sehne und die beiden, die Muskelstränge schlagen sich da drumherum ein wie so ein zusammengedrillter Zopf, kann man sagen. Und an dem Übergang zur Sehne gab es wie so eine Ablederung, also so ein Degloving. Und demnach ist die Spielerin ziemlich früh ausgefallen und stand uns leider die ganze Zeit nicht zur Verfügung, wurde aber immer parallel natürlich mitbehandelt und hat dann auch schon mit dem Athletiktrainer so ein bisschen Regenerationssachen gemacht. Naja, und so weiter und so fort. Und könnte ich jetzt noch Stunden darüber erzählen, wie cool es war. Alles in allem standen alle der osteopathischen Arbeit sehr aufgeschlossen gegenüber und freuten sich, dass da so viel Expertise dabei war, gar nicht unbedingt mir gegenüber, aber dem gesamten Medical Staff. Und somit bin ich dann freudestrahlend mit dem zweiten Corona-Strich freudetrunken nach Hause gefahren. Ja, das war eine coole Experience für mich, das erste Mal Indien. Und das erste Mal Asien auch tatsächlich und gleich mit so einer coolen Nummer.
Die große Frage ist jetzt, fährst du mit nach Olympia, nach Ripa? Und zweite Frage, nimmst du mich mit? Weil in Paris, da bin ich wie ein Fisch im Wasser, egal ob in den Banlieues oder im Louvre, da bin ich immer stets angepasst.
Also dich kann ich auf jeden Fall mitnehmen und ich werde wahrscheinlich auch nach Paris fahren. Das steht noch nicht ganz fest. Allerdings erstmal zu einer Maßnahme vor Olympia. Ob es jetzt die Olympischen Spiele werden, das sei mal dahingestellt. Das ist dann nochmal von ganz verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen gibt es für alle Therapeuten, die deutsche Athleten behandeln wollen und ins deutsche Dorf wollen, die Auflage, den Sportphysiotherapieschein des Deutschen Olympischen Sportbundes zu machen. Ein sehr korruptes System, über das ich mich jetzt auch großartig aufregen könnte, was ich aber einfach nicht tue. Und diesen Schein habe ich nicht und von daher müsste ich dann schon irgendwo im Hinterzimmer mit eingeschmuggelt werden. Das ist auch natürlich clever, jetzt hier öffentlich darüber zu sprechen, aber so ist es nun mal. Von daher, sehr wahrscheinlich werden es nicht die Spiele werden, aber wir waren uns alle einig, dass wir nochmal weiter in speziell ausgewählten Kontexten zusammenarbeiten werden und das werde ich dann natürlich immer gerne hier auch zum Besten geben.
Sehr schön.
Alright. Diesen indischen Whisky breche ich noch nicht an, da werden wir schön mal ein Podcast-Event draus machen. Und den Einführzoll und das Preisetikett heftig dann danach mit dran.
Ich dachte, das wäre schön günstig da unten, aber werden wir sehen. Du hast es jetzt, ja.
Also Alkohol in Indien ist echt teuer. Interessant war auch, ja, die haben 0,65 Liter Flaschen Bier. Das fand ich auch eine irre Nummer. Das waren so richtige Kanonenschläge.
Ja, in manchen Provinzen oder wie werden die da genannt, die Bundesstaaten oder so, ist ja auch völlig verboten, da herrscht ja Prohibition teilweise. Ja, Gott sei Dank bist du nicht da hingekommen, hätten sie sofort an der Nasenspitze erkannt, wer da ins Land kommt.
Man hat da schon schützend die Hand über uns gehalten und richtig eskaliert, und das könnte auch die Corona-Veranstaltung gewesen sein, ist die Spieler- und Betreuerparty nach dem Turnier in dem Hotel. Da wurde wirklich auch epochal abgefeiert und ich kann dir sagen, die Italienerinnen haben auf dem Dancefloor richtig Gas gegeben und ich habe versucht mitzuhalten und habe viel Props dafür gekriegt, aber ich habe dann mit meinem weißen Deutschland-T-Shirt versucht, einen Diver auf den Dancefloor zu machen und bin hart kleben geblieben. Das hat schon einen Teil meiner Ausrüstung nachhaltig beeinträchtigt. Naja, aber das ist alles Randerscheinung.
Auf jeden Fall ein paar Jahre gealtert.
Ja, yeah, that's okay. That.
Ja, ich wollte nochmal aufmerksam machen auf zwei schöne Kongresse, die jetzt demnächst anstehen. Der eine schon bereits in 6 Wochen. International Conference Osteopathy in the Cranial Field. Also ein Kongress vom 22. bis zum 23. März in den Niederlanden in der Nähe von Hertogenbosch. Das ist gar nicht so weit von der Grenze.
Hockey Hochburg. Und, ja.
Ist es auch, ja. Mhm. Und ein paar, die bei uns auch schon mal zum Interview waren, sind auch unter den Referenten. Es ist ein zweitägiger Kurs, wo sich halt nochmal dem Thema der kranialen Osteopathie oder dem Kranium gewidmet wird, auf verschiedene Arten und Weisen, teilweise sehr wissenschaftlich, also zum Beispiel der Holger Pelz, der ja auch vor kurzem ein Interview bei uns hatte, der wird da zu seinen Messmethoden referieren. Der Ausrichter mehr oder weniger ist René Zweideik, den vielleicht auch der ein oder andere Deutsche kennt, weil der hier öfter Kurse gibt, und Heike Jäger, die publiziert hat, und aus Norwegen und aus Jane Stark aus den USA kommt auch, den Namen kennt man auch, die hat sehr viel zu Still und Sutherland geforscht, und noch diverse andere. Ich bin auf jeden Fall auch da, ich freue mich schon sehr, ich bin schon richtig im Fieber. Für dich geht's nach Indien, für mich geht's kurz hinter die Grenze, in ein holländisches Dorf. Aber trotzdem freue ich mich sehr.
Aber du bist Konsument, da du wirst nichts zum Besten geben.
Ich werde nichts zum Besten geben, nein, nein, nein. Aber ich bin als Knochenjobvertreter da vor Ort. Ich werde Flyer verteilen. Richtig. Ich bin da akkreditiert, könnte man sagen, und habe auch schon zu ein paar Leuten Kontakt aufgenommen, dass wir dort ein paar schöne Interviews hoffentlich führen können. Und bin mal sehr gespannt. Gerade weil das Thema ja auch immer so, nun ja, der kraniosakralen Osteopathie, da gibt's immer so einen Stempel drauf, so in welche Richtung das geht, aber das scheint sehr schön ausgeglichen zu sein, also sowohl wissenschaftlich als auch ein bisschen Astronauten-Osteopathie vielleicht.
Spiri, Spiri, Spiri.
Ja, so ein bisschen vielleicht, aber das sieht für mich sehr gut aus. Und die glaube ich, also das Unternehmen Pro Osteo Panterei, die machen beinahe jedes Jahr einen Kurs oder zumindest alle ein bis zwei Jahre. Und leider hatte ich den im letzten Jahr verpasst. Das wäre in Den Haag gewesen. Zum Thema Vagus, das wäre auch ein feines Ding gewesen. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. pro-osteo.com und da findet man da sehr schnell Osteopathie in the Cranial Field.
Alright. Ich möchte ja mit dir eigentlich nach Istanbul, Klaas. Irgendwie würde ich da gerne. Das ist jetzt der FDM-Kurs, den du mal publiziert hast von der EFDMA. Der Richtig. Weltkongress, der alle zwei Jahre
stattfindet? Nee, so ganz stimmt das nicht. Es findet ein Weltkongress der amerikanischen FDM-Organisation statt. Und der ist im, ich glaube, September in Seattle, ganz oben im Nordwesten. Das ist der offizielle Weltkongress.
Und der EFDMA ist der europäische.
Nee, das ist kein richtiger Kongress, das ist nur so ein Meeting, das findet dieses Jahr 11. und 12. Mai in Istanbul statt. Das ist so ein bisschen so die Vernetzung, es gibt ja ein paar deutsch-türkische FDM-Instruktoren oder einen gibt es auf jeden Fall und ein paar oder viele Therapeuten und die haben da so ganz gute Arbeit geleistet, da in der Türkei auch, und jetzt soll es halt so ein nettes, eher praxisorientiertes Zusammentreffen sein, im Mai in Istanbul.
Boah, geil, Istanbul würde ich echt gerne mal kennenlernen, ja.
Ja, ist ganz nett. Ich bin da vor vielen Jahren mal gewesen und ich hätte auch echt Bock, dahin zu gucken. Mhm. Flüge sind nicht so teuer, Hotels sind nicht so teuer, Inflation ist hoch.
Geiles Essen.
Essen gibt es auch, genau. Könnte man sich mal überlegen.
Schauen wir mal, ja.
Ja, auf der Seite der EFDMA, fdm-europe.com, kann man sich da mal drüber informieren. Und es gibt noch diverse andere Kongresse, aber jetzt noch einmal möchte ich auf den More Osteopathy Congress hinweisen. Der ist nämlich am 6. bis 7. September in Koblenz in Deutschland. Da unten Koblenz, Rhein-Main-Gegend so, wenn ich mich nicht täusche. Mosel? Ah, scheiße. Ich bin da in der Geografie nicht so verankert da unten.
Ja, passt schon.
Auf jeden Fall ganz schöne Ecke mit den Weinbergen da unten. Philipp von Kaye kennt man vielleicht auch langjähriger Dozent im Bereich der Sportosteopathie vor allen Dingen. Der ist der Ausrichter dieses Kongresses. Und dort finden wir auch diverse Referenten da zu diversen Themen, zu Endometriose zum Beispiel, zur Gynäkologie, zum Thema Kinderbehandlung. Unser Kollege Tom Esser ist auch mit dabei und diverse andere. Also auch ein buntes Programm, würde ich sagen. Und irgendwie auch, ja, ist nicht so, sieht ein bisschen wie soll ich das sagen, etwas moderner aus. Also so ein bisschen so nach vorne gehend. So finde ich das, sieht das Programm für mich aus. Nicht so na piefig, so hier dies und das, Sachen, die wir schon seit 100 Jahren immer wieder auf die gleiche Art und Weise hören. Das empfehle ich auch nochmal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es dahin schaffe. Ich würde auch sehr gerne dorthin kommen. Das wird sich aber nochmal zeigen. mocongress.com, also More Osteopathy Congress.
Ich werde Fankaye jetzt kennenlernen in 14 Tagen, und zwar bin ich beim Kiefergelenkskurs, weil ich nochmal Bock habe, Kiefer ein bisschen zu refreshen, und da werde ich den zum ersten Mal wahrnehmen und dann gucke ich mir das nochmal an, ob Koblo vielleicht eine Option ist.
Okay, ja, gucken wir mal. Wenn du sagst, ja, sorry, der taugt nichts, dann schneiden wir das ja nachher
nochmal. Nein, das wird bestimmt super. Das wird top. Tipp, genau. Top.
Ja.
Danach werde ich nur noch Kiefer behandeln, nur noch indirekt, nichts mehr direkt, und ich werde über den Kiefer alles lösen.
Genau, das ist durchaus machbar.
Ja, so sieht es nämlich aus. Alright, Klaas, kurzes, erfrischendes Break.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken, und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Hier sind wir wieder zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich wurde nochmal darauf hingewiesen, wie schade es ist, dass wir nur alle 2 Wochen releasen und dass wir diese ganzen Lücken auch immer mit Interviews stopfen, wobei die natürlich auch immer gefragt sind oder vielleicht von einem anderen Klientel gefragt werden, aber ich kriege immer wieder mit, es ist nicht dasselbe, wie wenn wir beide uns hier ein Späßchen machen.
Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich so langsam irgendwie hier wegrationalisiert werde.
Ja, ich muss nämlich
durch
sagen,
die Expertise der alten Leute hier.
Ja. Ich würde gerne öfter aufnehmen. Leider ist es mir nicht vergönnt, podcastmäßig mit Profis zusammenzuarbeiten. Deswegen werde ich hier so ein bisschen ausgebremst und das ganze Knochenjob-Projekt.
Dr. Stiefnase, ich bin auf ganz anderen Ebenen schon unterwegs und sind halt 2 Halunken. Wir bräuchten eigentlich ein Management. Also, wenn du, Studentin oder Student, nochmal richtig Bock hast, karrieremäßig durchzustarten, bewirb dich gerne unter klaas@dennis.gmail.com. Wir brauchen auf jeden Fall Menschen für Social Media, wir brauchen Zeitmanagement, wir brauchen Content Creating, wir brauchen eigentlich von allem etwas. Und wir brauchen jemanden, der Klaas die Pampers hinterher trägt, und dann starten wir so richtig durch.
Ich kann es kaum erwarten. Hättest du nicht jemanden aus Indien mitbringen können, der sowas macht? Das ist nicht so
teuer. Der Koffer war voll mit Gewürzen, da war leider kein Platz mehr drin.
Okay.
Ich habe jetzt Kreuzkümmel, bis ich wahrscheinlich in Rente gehe.
Okay, ja, Kreuzkümmel kriegt man auch nirgendwo in Deutschland.
Aber das Gute, Junge, das Gute.
Okay.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Sachen, ein paar Gewürze dabei, die ich noch nicht kenne und bin sehr gespannt, ob die, was für eine Wirkung die haben und wie die schmecken.
Okay.
Ich werde berichten.
Ja.
Ja, speaking of, nochmal für unsere Playlist natürlich so ein bisschen geprägt jetzt von meinem Indien-Trip. Die Mucke, die da im Stadion lief, war so überdreht. Der Bass hat wirklich den Boden zum Vibrieren gebracht. Sobald du irgendwie auf das Feld gegangen bist, konntest du dich mit niemandem mehr unterhalten. Wir haben uns nur noch mit Zeichensprache Hinweise gegeben, was jetzt wann wie zu tun war. Und zu einem Lied lief auf der großen Leinwand die sogenannte Dancing Cam. Also du kennst das vielleicht aus amerikanischen Sportarten, die Kissing Cam oder die Dancing Cam. Das heißt, die Kamera hält irgendwo wahllos ins Publikum rein, erwischt dann Leute, die gar nicht damit rechnen. Die merken dann, dass sie gefilmt werden und dann machen die das im besten Fall, was von ihnen erwartet wird. Und da lief ein Lied von Aman Hayer, das heißt Nai Reza. Und das habe ich shazamt, weil das Ding war so laut und das ganze Stadion hat so krass angefangen zu dancen und alle waren so in einer guten Stimmung, dass ich fast auf meiner Trainerbank selbst aufgestanden bin und mitgedanced hätte. Also es war ziemlich cool und das packe ich auf jeden Fall auf die Playlist. Und vor uns war das erste Halbfinale und da hatten sich die Amerikanerinnen durchgesetzt und beschallten schon den Gesamtkabinentrakt mit Mucke und Party und war ausgelassen am Feiern und wir mussten noch voll in unserem Tunnel zusehen, dass wir uns auf unser Halbfinale vorbereiten. Und als wir das dann gewonnen hatten, brachen bei uns natürlich auch alle Dämme. Und das erste Lied, was gespielt wurde in der Kabine und sich dann eigentlich so ein bisschen für mich als die Überschrift für dieses ganze Event etabliert hat, ist von Felix Deluxe Taxi nach Paris. Und das packe ich auch noch als zweiten Track auf die Playlist.
Sehr schön, das klingt gut. Klingt so, als ob man gleich damit gepackt wird und
Yes, schön laut hören, Leute.
Genau, schön laut hören könnt ihr auch den Deep Purple Klassiker Hirsch, den ich sehr schön finde. So ein bisschen aus der Zeit, wo ich die Musik immer wieder schön finde, Ende der 60er, Anfang der 70er. Und aus den 80ern kommt der Song Pictures of Matchstick Man von Kemper Van Halen.
Okay, irgendeine Story dazu? Kurz.
Nein. Alles klar. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich den Song mal wieder aufpacken könnte. Ich war jetzt vorhin ein bisschen unvorbereitet, als ich
Es kommt Fans ja überraschend mit diesen Songs auch immer.
Überraschend, ja, genau. Aber den wollte ich schon länger mal auftun.
Ja, ist doch gut, okay. Genau. Zu hören im Knochenjob-Podcast-Playlist-Ding Musikantenknochen, derzeit nur auf Spotify zu hören, aber ihr könnt euch auf eurem Streaming-Dienst einfach die Playlist nachbauen, wenn ihr wollt. Und da nochmal der Aufruf, sowohl bei der Playlist als auch bei unserem Podcast kann man uns natürlich irgendwie folgen und liken und bewerten und ganz viele von euch machen das auch wacker und wir sind super happy, dass ihr das tut und nochmal an die Leute, die mit 2-3 Klicks vielleicht noch das nicht getan haben, es würde uns wahnsinnig fürs Projekt helfen, gerade auch in Verhandlungen mit potenziellen spannenden Interviewpartnern, aber auch mit Sponsoren oder mit anderen Menschen, wenn wir einfach eine große Reichweite haben und große Reichweiten generiert man Social Media mäßig einfach über Followerschaft und über Likes und über kleine Sternchen und auch wenn es für den einen oder die andere etwas albern klingt, aber wir freuen uns über jeden fucking Stern, den ihr uns gibt für diesen Quatsch, den Klaas da immer fabriziert jede 14 Tage.
Absolut. Und wir wollten uns heute noch einer Frage widmen, glaube ich.
Ah, okay, genau. Wir sind uns wurde noch eine Frage gestellt und zwar sowohl du als auch ich haben ja die Dreierkonstellation Physiotherapie-Ausbildung, Heilpraktika-Ausbildung beziehungsweise Prüfung und Osteopathie-Ausbildung/Studium. Also diese drei Gewalten. Und es wurde jetzt nochmal gefragt, ob wir uns nochmal äußern könnten dazu, in welcher Reihenfolge man das doch sinnvollerweise am besten machen sollte, wenn man denn diese Trilogie machen wollen würde. Hast du da eine Idee zu?
Ich würde es, wenn es wirklich diese Trilogie sein soll, würde ich es nochmal genauso machen in der Reihenfolge, wie ich es gemacht habe. Physiotherapie, dann relativ zügig danach den HP und dann kann man sich der Osteopathie irgendwie widmen. Man kann natürlich heutzutage, braucht man den Umweg über den Physio ja nicht mehr oder Umweg über andere Heilberufe. Heilpraktiker, den braucht man aktuell immer noch, um vernünftig arbeiten zu können. Man kann ja aber zum Beispiel Osteopathie auch Vollzeit direkt nach dem Schulabschluss studieren. Mhm. Das hat dann gewisse Vorteile, vielleicht auch ein paar Nachteile. Aber wenn es halt eben diese Schiene sein soll, wie ich bin jetzt Physiotherapeut, ich fand es zum Beispiel sehr gut, dass ich dann schon während der Osteopathie den HP in der Tasche hatte und das halt auch schon so langsam starten konnte. Ich war noch kein vollwertiger Osteopath, kannte aber so ein bisschen Faszien-Drückerei und konnte mich schon mal so anfangen zu etablieren mit reinen Heilpraktikerleistungen. Und da schon mal so selbstständigen Luft zu schnuppern und auch schon mal so diese Luft, so ja, da kommt jetzt jemand zu mir, der bezahlt mir das Geld und nicht irgendwie über irgendeine Kasse oder sowas. Und ich habe den Erfolgsdruck quasi, dass ich da jetzt wirklich Erfolge haben möchte. Das fand ich ganz gut und außerdem konnten wir uns während der 5-jährigen Osteopathieausbildung immer High Five geben, dass wir den Heilpraktiker schon in der Tasche haben. Ja, ich glaube, bei mir, bei dir aber auch ähnlich. Wir haben keine große Ausbildung gemacht, sondern so ein paar Informations-, vielleicht ein Crashkurs oder Prüfungsvorbereitungskurs. Und dann haben wir uns in die Prüfung reingesetzt. Gott sei Dank hat es bei uns beiden auch beim ersten Mal gereicht. Mhm. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn man so diese lange Osteopathie hinter sich hat, also die, wie lange auch immer, 4-jährig, 5-jährig, dann nochmal sich hinknien, währenddessen machen es ja auch einige oder hinterher, nochmal so das ganze Zeug lernen und dann noch diese harte Prüfung, so die auch, von der auch alles abhängt. Also wenn man die Prüfung nicht besteht, dann hast du den Schein nicht und dann kannst du auch erstmal deinen ganzen Kram auch nicht anwenden, so richtig. Deswegen ist es eigentlich schon ganz schick, den vorher zu haben. Gerade weil entgegen der landläufigen Meinung die Heilpraktikerprüfung ja sehr viel Schulmedizin ist, also fast ausschließlich Schulmedizin ist, und man diese ganze Krankheitslehre benötigt. Und die hat man in der Physiotherapieausbildung ja normalerweise auch relativ stark drin. Deswegen ist man dadurch schon mal mit einem Fuß definitiv in der bestandenen Prüfung, würde ich sagen. Mhm.
Ja, ich hab ja genau den gleichen Weg genommen wie du. Wir beide, wie du schon sagtest, hatten das Glück, mit der HP-Prüfung beim ersten Schuss auch direkt durch gewesen zu sein. Was ich noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, wo ich auch voll hinterstehe, sagen wollen würde, ist, dass man jetzt natürlich nicht den HP abschließen sollte und warten sollte, dass man dann in der dritten, vierten, fünften Prüfung den endlich in der Tasche hat und dann mit der Osteopathie-Ausbildung beginnt, sondern ja, das kann man natürlich auch parallel laufen lassen. Bei uns hat es sich aus organisatorischen Gründen damals so ergeben, dass das mit dem HP und der Prüfung dann vor der Osteo-Ausbildung funktioniert hat. Das ist aber natürlich irgendwie nur unserer individuellen Geschichte gewidmet. Es gibt genauso viele glückliche und erfolgreiche Osteopathinnen, die während der Osteopathieausbildung dann noch parallel zum Heilpraktiker gelernt haben oder einige haben sich auch dem Ganzen danach erst nochmal gewidmet und dann auch binnen eines halben Jahres das Ganze gewuppt. Vorteil ist dann natürlich, dass du nochmal anatomisch, glaube ich, noch mehr tiefer drin bist und verschiedene körperliche Zusammenhänge vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Zettel hast, als wenn du jetzt lediglich die Physiotherapieausbildung hast. Also es ist eine Frage des Stils. Es macht absolut Sinn, zeitnah mit dem Heilpraktiker anzufangen, weil es absolut keine Schande ist, wenn man da hin und wieder mal durchfällt, weil es vor der Prüfung halt durchaus tricky sein kann und man da auch gut und gerne mal eine Frage bekommt, die einen durchfallen lässt oder eine Prüfungsaufgabe bekommt, die man gerade nicht so auf dem Zettel hat. Von daher, da ein bisschen Puffer einrechnen ist gut Und da die Osteopathie-Ausbildung einfach die längste in der Theorie von allen ist, würde ich da eigentlich am zeitnahesten mit anfangen. Mein Wunsch, Osteopath zu werden, hat sich erst aus dem Beruf des Physiotherapeuten heraus entwickelt. Das heißt, ich kannte die Osteopathie tatsächlich vorher noch gar nicht und bin dann in meine Physio-Ausbildung gegangen und habe dann schon so viel Gutes davon gehört, dass ich dann zum Ende meiner Physio-Ausbildung wusste, ich möchte jetzt Osteopath werden. Wenn ich damals das Wissen schon gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich auch noch den Physio gemacht hätte. Da ich ihn jetzt habe, bin ich total glücklich, weil es mir super viel Handling, also Hands-on-Sicherheit, Erfahrung im Umgang mit Patienten, mit medizinischem Personal, mit Befindlichkeiten von Menschen, mit Krankheitsbildern und so weiter gegeben hat. Also du gehst schon mit einer gewissen Routine in die Osteopathie rein und musst nicht grün hinter den Ohren nach rechts und nach links schauen, um dich erstmal da frei zu schwimmen und dann auch noch so halsbrecherische Techniken wie den HWS-Thrust lernen. Das ist natürlich dann auf eine ziemlich kurze Zeit ziemlich viel. Klaas Richtig. Und ich haben da einfach einen etwas längeren Anlauf genommen. Die Frage ist aber auch, wenn wir jetzt sagen, wir machen nur den Osteopathen und geben uns dann 3 Jahre Berufserfahrung, also die Zeit, die wir damals hatten, Physiotherapeut zu werden und Erfahrung in dem Beruf zu sammeln, dann bist du vielleicht hinterher auch auf dem gleichen Erfahrungslevel. Und ja, also egal, wie rum man es eigentlich macht, man muss einfach ein bisschen Zeit investieren, um routinierter zu werden. Und wir haben Anfang der Folge schon gesagt, die ganzen alten Hasen, die kommen immer so locker und gefällig daher, weil die einfach auch schon alles Mögliche erlebt haben und einfach auch wissen, was sie können und wo ihre Grenzen sind. Und am Anfang, wenn man blutjung ist und darauf schaut, denkt man, oh krass, 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 was muss ich jetzt alles leisten und was muss ich alles fühlen und was muss ich alles erreichen, um dahin zu kommen. Am Ende des Tages ist es wurscht. Wahrscheinlich brauchst du nur, wenn du hinterher als Osteopath arbeiten willst, einen Osteo und einen HP oder einen Schulmediziner, und dann kannst du erstmal starten. Und dann würde ich es mir individuell angucken, wie das finanziell aussieht und wie das Fortbildungsangebot bei dir zu Hause lokal aussieht.
Sehr gut.
Amen. Amen. Starten wir in die Verkettung des Jahres.
Die erste Kette des Jahres wollen wir mal nicht ganz so wild machen. Mach mal irgendwie vom Becken hoch zum Hals. Oder auch andersrum, wie es dir lieb ist. Becken, Hals. Na jetzt komm.
Ja, wir hatten schon so viel. Ich versuche noch mal irgendwie was rauszukramen, was wir noch nicht hatten. Also, osteopathische Kette, Ursprung, Becken, Ende, Hals. Ich hatte jetzt heute noch so einen Fall, deswegen bringe ich den einfach mal am Start. Und zwar hatte ich eine Sängerin in Behandlung, die seit mehreren Tagen über Stimmbandprobleme und Heiserkeit und nicht volles Klangvolumen klagte. Und als ich sie viszeral behandelt habe, stellte ich fest, dass die Beckenorgane und das Diaphragma Pelvis, also der Beckenboden, ziemlich verspannt und fest und hart waren. Das tat ihr da auch durchaus weh, als ich einige fasziale Strukturen behandelt habe, aber ich habe sie gelöst bekommen, und somit würde ich sagen, wir haben ein festes, einen festen Beckenboden. Darüber haben wir auch eine funktionelle Spannung im Bauchzwerchfell, also im Diaphragma Abdominale, weil diese beiden Strukturen sich optimalerweise gegenseitig Raum und Annäherung geben. Und diese Spannung hatte sich bei ihr auf die Speiseröhre niedergeschlagen. Da war sie sehr schmerzempfindlich und fest. Und das ist ja eine von drei Engstellen, was die Speiseröhre angeht. Ja, die zweite Engstelle ist am Angulus von Lui und die dritte Engstelle ist also Angulus von Lui ist diese Bifurkation der Trachea und die erste oberste ist, glaube ich, Larynx. Und diese Strukturen habe ich frei gemacht und jetzt warten wir mal ab, ob ich da einen Einfluss drauf hatte, aber es fühlte sich für sie ganz gut an. Auf jeden Fall hast du dann einen Einfluss da oben auf Larynx und dann hoffentlich auch auf die regulatorischen Stimmbänder und das ist meine Kette vom Becken bis zum Hals.
Okay, lassen wir durchgehen.
Alright, bin ich wieder für einen Monat safe. Nächste Mal musst du wieder die Kette lösen.
Ja, nichts leichter als das.
Klasse, ich wünsche dir gute Genesung von all deinen Krankheiten, die du so in deinem ganzen Leben mit rumschleppst. Guten Schlaf vor allen Dingen, das ist bei dir auch ja immer ein Thema und immer eine Handbreit indischen Whisky in deinem zukünftigen Whiskyglas. Und dann hören wir uns in 14 Tagen voller Elan wieder. Ich freue mich drauf.
Bis zur nächsten Woche im Knochen.